Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die Predigt heute wendet sich eigentlich an alle, die Ohren haben zu hören und Augen zu sehen. Es ist eine sehr ernstzunehmende Predigt, eine Predigt, die sich auf Ihr persönliches Leben beziehen könnte. Und Sie müssen selbst entscheiden natürlich, inwieweit diese Predigt Sie anspricht. Und ob es da irgendetwas gibt in Ihrem Leben, was es zu ändern gilt. Die Frage wurde gestellt, antwortet Gott Sündern in dem Sinne, dass er sie warnt, dass er ihnen Zeichen gibt, Warnungszeichen, könnte man sagen, im Hinblick auf drohendes Unheil, vielleicht sogar den nahen Tod, wenn keine Änderung erfolgt. Und die Frage ist, haben Sie solche Warnungszeichen in Ihrem Leben erlebt? Und wenn ja, wie viele? Und hat das irgendwie für Sie eine Bedeutung gehabt? Im Buch Hiob gibt es eine sehr interessante Aussage von Elihu, der, nachdem die drei Freunde zu ihm gesprochen hatten, zu Hiob gesprochen hatten und keine Antworten fanden, hat er, ein etwas jüngerer Mann, folgende Aussage getroffen. Und wir lesen diesen Hiob Kapitel 33, und angefangen in Vers 14. Und ich lese heute von der Lutherbibel 2017 hauptsächlich. Er sagt, auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite nur beachtet man es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffart tilge, den Stolz, und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Todes Geschoss. Auch warnt er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Krampf oder Kampf in seinen Gliedern. Dieses Leben verleidet ihm das Brot, seine Kehle die Lieblingsspeise. Sein Fleisch verschwindet dahin, dass man's nicht ansehen kann, und seine Knochen stehen heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube und sein Leben den Toten. Vers 23. Kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler. Es kann auch Bote bedeuten. Einer aus tausend, kundzutun dem Menschen, was für ihn recht ist. So wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Sein Fleisch blühe wieder in der Jugend und er soll wieder jung werden. Vers 26. Er wird Gott bitten, und der wird ihm Gnade erweisen und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Leuten Lob singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinabfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Vers 29. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Was sagen uns diese Schriftstellen hier? Nun, die Tatsache wird deutlich gemacht, dass Gott, wenn er direkt persönlich mit einer Person umgeht, diese Person zwei- oder dreimal warnt, und zwar vor schlimmen Problemen. Sogar vor vorzeitigem Tod mittlerweile und möglicherweise, wenn keine Sünde bereut wird. Und es ist hier auch eine weitere Tatsache angesprochen, nämlich die, dass kein Versprechen von Gott besteht, dass er über diese zwei oder drei Warnungen hinaus weiterhin wegsieht von dem sündhaften Leben. Kein Versprechen, dass dann nicht doch sehr schwere Probleme auftreten, und wie ich sagte, vielleicht sogar auch ein frühzeitiger Tod, wenn man auf diese Warnungen nicht achtet, wenn man nicht bereut, wenn man sich nicht umkehrt, wenn man seine Wege, seine falschen Wege nicht aufgibt und sich zurückwendet an Gott und ihm folgt. Wenn Gott mit einer Person auf individuelle, ganz direkte Weise verkehrt, dann gibt er ihm Warnungen. Er gibt dieser Person Warnungen, wenn er sieht, dass diese Person eine Korrektur in ihrem Leben haben muss, begehen muss, wenn das notwendig ist. Diese Warnungszeichen, die können auf verschiedene Weise erfolgen. Hier werden Beispiele genannt, wie sie erfolgen können. Aber wenn sie erfolgen, dann ist es die höchste Zeit aufzuwachen, weil Gott nämlich dann vielleicht nicht mehr noch weitere Warnungszeichen in ihrem Leben ihnen geben wird. Christus warnte jene, die meinten, sie seien gefeit gegen Unglück, gegen Unfälle, gegen vorzeitigen Tod. Und er warnte sie und er sagte, nein, nein, mach diesen Fehler nicht. Lukas Kapitel 13. Lukas 13, und lesen wir angefangen in Vers 1. Lukas 13 und Vers 1. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, besser wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht bereut, wenn ihr nicht euren Lebenswandel ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel, und er schlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht bereut, wenn ihr keine Gesinnungsänderung in eurem Leben erfahrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Schauen Sie, das sind ernstzunehmende Warnungen. Und dann fährt Christus fort, uns ein Gleichnis zu geben, im unmittelbaren Zusammenhang mit der Warnung, die er gerade gab, und zwar angefangen jetzt in Vers 6. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Und da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre, denken wir daran, 3 Jahre. Wir hatten im Buch Hiob gelesen, 2 oder 3 Mal tut Gott das, dass er die Menschen warnt. Er sagt hier, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, also noch ein 4. Jahr, bis ich um ihn herumgehe und grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Vielleicht bereut er doch noch. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Hier wird ihm sogar noch ein 4. Jahr gewährt, aber das ist kein Versprechen, dass das immer so erfolgen muss. Die Gefahr war bereits die, dass er nach 3 Jahren abgehauen werden würde. Gott warnt die Menschen auf die verschiedenste Art und Weise, bevor er eingreift, bevor er handelt, bevor er schlimme Probleme über jemanden bringen mag. Und das gilt ganz allgemein zunächst einmal für die Menschheit als solcher. Schauen Sie, es gibt da viele, viele Beispiele. In 2. Petrus Kapitel 2, da lesen wir in Vers 5. 2. Petrus 2 und Vers 5. Gott hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte mit Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, nur 8 Menschen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Schauen Sie, Gott warnte die Menschheit durch Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. Offensichtlich hat Noah die Menschheit gewarnt, eine Flut wird kommen. Er hat ja auch die Arche gebaut auf trockenem Land und die Menschen kamen und sagten, ja, was ist er jetzt verrückt geworden oder was? Die Warnung wurde gegeben. Aber die Menschen haben nicht gehört. Sie haben sich geweigert zu bereuen. Sie haben sich geweigert, eine Änderung in ihrem Leben vorzunehmen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, andere englischsprachige Nationen sind gewarnt worden, werden gewarnt. Und das gilt auch für weitere Länder hier in Europa. Aber gerade diese Länder werden zunächst einmal sehr deutlich gewarnt vor einem nuklearen Krieg, der über sie hereinbrechen wird in nicht allzu ferner Zukunft. Ein nuklearer Krieg, der die meisten Menschen in diesen Ländern vernichten wird, der die Großstädte in diesen Ländern auslöschen, ausradieren wird. Diese Warnung ist schon seit einiger Zeit erfolgt. Sie erfolgt nach wie vor. Wie Gott damals die damalige Welt durch Noah gewarnt hat. Und die Menschen haben nicht zugehört. Und wir sehen auch, dass Gott auf andere Weise gewarnt hat. So warnt er heute diese Nationen, von denen ich gerade sprach. Bevor wir aber darauf eingehen, zunächst einmal eine Stelle in 1. Mose, Kapitel 19 und in Vers 9. Denn bevor Gott Sodom und Gomorra vernichtet hat, hat er den Menschen auch eine Warnung gegeben. Und in diesem Falle durch den gerechten Lot. Und die Menschen verstanden dies auch, dass da eine Botschaft durch Lot verkündigt wurde, nur haben sie in keinster Weise ihm zugehört, waren in keinster Weise bereit, ihr Leben zu ändern. Als Lot sie warnte, in 1. Mose Kapitel 19, da war die Antwort in Vers 9. Sie aber sprachen, weg mit dir. Und sie sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren. Eine andere Übersetzung wäre, du willst dich hier als Richter über uns aufschwingen. Wohlan, wir wollen dich noch übler plagen als jene. Und sie drangen hart ein auf den Mann Lot. Aber dann greifen natürlich die Engel ein, um ihn zu schützen. Auch in 2. Petrus, Kapitel 2, lesen wir die Verse 6 bis 8. 2. Petrus, Kapitel 2, und Vers 6. Nun, Petrus hatte gerade hier von Noah gesprochen. Und er sagt jetzt hier in Vers 6, und Gott hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeiten und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Wandel. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre ungerechten Werke. Aber offensichtlich hat hier auch Gott Lot benutzt, um die Menschen damals zu warnen. Nun, die Warnung fiel auf taube Ohren. Wir wissen, hat Gott Jona benutzt, um das Volk von Nineveh zu warnen. Und er hat diese Warnungsbotschaft verkündigt und hat gesagt, in 40 Tagen wird Nineveh zerstört werden. Nun, hier haben die Menschen auf die Warnung, auf diese Botschaft gehört. Und die Warnung, die an die heutigen Nachfahren des alten Hauses Israel ergeht und auch des alten Hauses Juda, mit anderen Worten, auch die Juden sind mit eingeschlossen. Und Amerika, Großbritannien und so weiter sind mit eingeschlossen. Diese Warnung steht schon seit vielen, vielen Jahren in der Bibel. Aber sie wird heute in letzter Zeit, in dieser Endzeit, noch einmal sehr kraftvoll verkündigt an diese Nation. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 33 an. Hesekiel 33, angefangen in Vers 2. Nun, die meisten hören auf diese Warnung nicht. Die meisten spotten sogar darüber und sagen, ach, wieso kann das sein? Wir sind doch nicht Nachfahren des alten Hauses Israel. Obwohl die Beweise überwiegend sind, überwältigend. Aber man will halt nicht die Wahrheit hören. Weil man ja nicht bereuen will. Hesekiel 33, und Vers 2, da wird etwas an einen modernen Hesekiel gesagt. Du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen. Wenn ich das Schwert über ein Land bringe, und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter, und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk. Wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf sein Haupt kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört. Hören Sie den Hall der Posaune heute. Ob es sich jetzt an Menschen in Amerika geht, Großbritannien oder um Irland. Denn Gott ist ja niemand, der das Volk ansieht, die Person ansieht. Er wird alle in gleicher Weise zu seiner Zeit behandeln. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen, darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, ob das jetzt auf diese Weise geschieht oder durch Warnungen in ihrem Leben, 2-3 Mal sagen wir einmal, wer sich warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Gott warnt, damit man sich bekehrt, damit man am Leben bleibt. Die Menschen von Nineveh haben auf die Warnung von Noah gehört. Sie haben Reue getan und haben das durch ihre Taten auch unter Beweis gestellt. Die Leute von Sodom, die Menschheit zur Zeit von Noah, haben die Warnung nicht beachtet und sind umgekommen. Und die meisten Menschen heute achten die Warnungen Gottes ebenfalls nicht und werden ebenfalls umkommen. In der großen Trübsal, von der die Bibel spricht, die so schrecklich sein wird, dass Christus sagt, wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, würde kein Mensch am Leben bleiben. Kein Mensch. Aber um der Auserwählten willen, um seines Volkes willen, wird er zurückkommen, damit einige überleben. Aber es werden nicht sehr viele sein. Die Hoffnung ist, dass sie zu denen gehören, die überleben werden. Aber Gott richtet sich nicht nur an Völkerschaften, an Nationen. Er richtet sich auch ganz spezifisch und individuell an Menschen. Er lässt sie nicht ohne Warnung, ganz besonders jene, mit denen er umgeht, mit denen er in ihrem Leben wirkt, die eine gewisse Erkenntnis von Gottes Wort erlangt haben. Die müssen jetzt nicht unbedingt bekehrt sein, aber sie haben eine gewisse Erkenntnis von Gott erlangt, von seiner Wahrheit, von seinem Lebensweg. Sie wissen schon, was sie tun sollten, aber wollen es nicht tun. Sie haben schon ein Verständnis erlangt, wo Gottes Kirche ist, wo Gottes Diener sind, aber sie wollen nicht hören. Und da lesen wir Folgendes in Psalm 52. Psalm 52, angefangen in Vers 5. Du liebst das Böse mehr als das Gute und redest lieber Falsches als Rechtes. Selah, mit anderen Worten, mach mal Pause, denk mal darüber nach, was hier gerade gesagt worden ist. Lieben wir mehr das Böse als das Gute? Reden wir lieber Falsches, auch über andere, als Rechtes, als das, was richtig ist? Du redest gerne alles, Vers 6, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Darum wird dich auch Gott für immer zerstören, dich zerschlagen und aus deinem Zelte reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten. Selah, denk auch darüber nach. Eine Warnung wird hier ganz klar zum Ausdruck gebracht. Wenn wir in eine solche Kategorie fallen, wenn wir uns nicht bekehren wollen, wenn wir nicht bereuen wollen, wenn wir nicht umkehren wollen, wenn wir nicht aufhören wollen, Falsches zu reden über andere, dann ist da eine Warnung. Die Warnung eines frühzeitigen Todes sogar. Schauen wir uns eine weitere Stelle an, in Psalm 55. Psalm 55, angefangen Vers 19. Psalm 55 und Vers 19. Hier ist David, der in großer Bedrängnis ist. Er sagt sogar in Vers 18, des Abends, des Morgens, des Mittags will ich klagen und heulen, so wird er, Gott, meine Stimme hören. Vers 19, er erlöst mich von denen, die an mich wollen, und schafft mir Ruhe, denn ihrer sind viele wider mich. Gott wird hören und sie demütigen, der alle Wege bleibt. Selah, auch darüber denke nach. Gott ist derjenige, der im Himmel ist, auf seinem Thron sitzt, der alles sieht, der in keinster Weise wegblickt, wenn sein Volk leidet. Er sieht das alles. Denn, er fährt fort zu sagen, sie werden nicht anders. Wir antworten, sie bekehren sich nicht, sie bereuen nicht, sie bleiben auf ihrem falschen Weg. Und sie fürchten Gott nicht. Der Feind legt seine Hände an seine Freunde und entheiligt seinen Bund. Sein Mund ist glatter als Butter, und doch hat der Krieg im Sinn. Seine Worte sind linder als Öl und sind doch gezückte Schwerter. Sicherlich haben auch Sie das einmal erkannt, dass jemand vielleicht freundlich zu Ihnen spricht, aber in Wirklichkeit Arges im Sinne hat. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Das ist die Ermahnung, die uns Gott gibt, wenn wir in einer solchen Situation stecken sollten. Übergeben wir es Gott. Lassen wir Gott unsere Kriege für uns führen. Machen wir nicht den Fehler, dass wir Gleiches mit Gleichem vergelten wollen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich. Gott warnt diese Blutgierigen und Falschen. Er sagt, wenn ihr nicht bereut, werdet ihr eines frühzeitigen Todes sterben. Nun, er warnt uns auch, dass er sagt zu uns, ja, aber ihr dürft natürlich in keinster Weise jetzt auf gleiche Weise denken wie die oder gleich handeln so wie die. Aber die Warnung ist hier. Die Warnung findet sich immer und immer wieder in der Bibel. Wenn man sich nicht ändern will, obwohl Gott mit einem bereits gesprochen hat, auf die eine oder andere Weise, dann wird es zu einem katastrophalen Ende kommen, und zwar schnell. Psalm 73, lesen wir die Verse 18 und 19. Psalm 73 und Vers 18. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter, nehmen ein Ende mit Schrecken. Manchmal ist es besser, dass man ein Ende mit Schrecken sieht, als ein Schrecken ohne Ende. Und das heißt hier klar und deutlich, Gott wird eingreifen zu seiner Zeit und dann wird es sehr plötzlich geschehen. Es wird sehr plötzlich geschehen, wenn der Krieg über Amerika hereinbricht. Es wird sehr plötzlich geschehen, wenn die Horden des fernen Ostens über Europa hereinbrechen werden. Das wird nicht so eine lange, lange Zeit dauern. Wenn dieser Prozess in Gang gesetzt worden ist, wird alles sehr, sehr plötzlich geschehen. Und das Gleiche gilt für unser persönliches Leben. Wenn wir meinen, wir könnten Gott spotten, wenn wir meinen, wir könnten ihm den Rücken kehren, wenn wir meinen, wir könnten nach wie vor unsere sündhaften Begierden erfüllen, dann werden wir plötzlich und ohne alle Hilfe vernichtet werden, wie die Bibel sagt. Auf der anderen Seite sagt uns Gott auch, auch wenn wir die Stelle in Hesekiel 33 wieder weitergelesen hätten, hätten wir das auch gesehen. Gott hat kein Wohlgefallen am Tode des Sünders. Er will, dass der Sünder sich bekehrt. Er will, dass der Sünder sich ändert. Es geht ihm nicht darum, dass er jetzt nur darauf wartet, ihn da in die tiefe Grube schmeißen zu können. Nein, er warnt ihn ja, sodass er sich ändert, sodass es eben nicht zu diesem schrecklichen Ende kommt. Das ist der Grund, warum er uns Zeichen gibt, warum er uns Warnungen auf seine Weise zuteil werden lässt. Aber er will natürlich, dass man darauf achtet, nicht wie Elihu gesagt hat, in den meisten Fällen, die Menschen achten gar nicht drauf, was Gott tut in ihrem Leben. Mose schrieb Folgendes in Psalm 90 und in Vers 12. Psalm 90 und Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Da denkt man oft nicht dran, nicht wahr, dass man sterben muss. Und wenn man ein wenig älter wird, so wie ich, dann denkt man vielleicht schon ein bisschen näher dran und mehr dran. Aber die meisten Menschen, die auch noch jünger sind, die denken, ja, sie haben halt ihr ganzes Leben noch vor sich und sie können tun und lassen, was sie wollen. Dieser Weg, der ist noch nicht für sie jetzt, vielleicht später mal, wenn man so älter wird, kurz vor dem Grab, dann kann man sich vielleicht ein bisschen so zu Gott bekehren. Machen wir den Fehler nicht, dass wir so denken. Wir alle sollten daran denken, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo wir vor Gottes Thron stehen werden, um ihm Rechenschaft zu geben über unser Leben. Und die Frage ist dann, wie werden wir uns verhalten? Wie werden wir uns verhalten können? Vor allen Dingen, wenn uns Gott unser Leben vorzeitig nimmt, weil wir nicht willens waren, zu bereuen. Und dann werden wir hochkommen in einer der drei Auferstehungen. Offensichtlich wird das nicht die erste sein. Und dann werden wir vor Gott stehen. Psalm 107 sagt uns etwas weiteres. Angefangen Vers 4. Psalm 107 und Vers 4. Dieser Psalm spricht über jene, die in Problemen steckten und die aber dann sich an Gott gewendet haben um Hilfe. Die haben letztendlich dann Gottes Warnung ernst genommen. Nun, wenn sie die Warnungen vorher bereits ernst genommen hätten, dann hätten sie vielleicht diese Dinge gar nicht mitmachen brauchen. Wie auch Jona, der hätte ja nicht unbedingt im Bauch des Seeungeheuers kommen müssen, wenn er bereits vorher schon die Aufgabe, die ihm gegeben worden war, erfüllt hätte. Samuel 7, Vers 4. Die Irre gingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege, und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, Vers 6, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Vers 10. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Worten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie stürzten und ihnen niemand half, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er zerbrach eiserne oder eherne Türen und zerschlug eiserne Riegel. Vers 17. Die Toren, die geplagt waren um ihrer Übertretung und ihrer Sünden willen, das ihnen ekelte vor aller Speise und sie nah waren den Pforten des Todes, die dann zum Herrn riefen ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten und er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Noch viel mehr könnte gesagt werden. Aber hier wird deutlich, es geht hier um Leute, die in Probleme geraten sind wegen ihrer Sünde. Nun, nicht jeder, der in Problemen steckt, steckt in Problemen, weil er gesündigt hat. Darum geht es mir jetzt hier nicht. Sie müssen sich selbst natürlich fragen, ob die Stellen hier, die wir jetzt gelesen haben, die wir noch lesen werden, auf sie zutreffen. Aber wenn es eine Warnung sein sollte, die von Gott gegeben wird, dann sollten sie darauf reagieren, denn Gott wird ihnen nicht allzu viele Warnungen geben in ihrem Leben. Wie wir gehört haben, 2-3 Mal vielleicht. Wie wir noch sehen werden, vielleicht sogar auch noch 4 Mal, aber das 4. Mal ist nicht unbedingt eine Garantie. Was sagt er in Vers 43 im gleichen Psalm? Wer ist weise und behält dies? Der wird merken, wie viel Wohltaten der Herr erweist. Und Warnungen sind auch Wohltaten, weil Gott ja will, dass man sich bekehrt, dass man ja aufhört, diesen falschen Weg zu gehen. Gott gibt uns eine weitere Warnung im Buch der Sprüche in Kapitel 5, angefangen in Vers 12. Sprüche Kapitel 5 und Vers 12. Hier ist jemand, der nicht hören wollte. Der wollte nicht auf Gott hören. Der wollte auch nicht auf Gottes wahre Diener hören. Der mag vielleicht sogar in Versammlungen gesessen haben, Versammlungen der wahren Kirche, hat Predigten gehört, vielleicht sogar viele im Laufe seines Lebens, hat aber nicht darauf geachtet, richtig nicht darauf geachtet. Seine Gedanken sind vielleicht woanders hingewandert oder er hat das alles gar nicht so ernst genommen. War zwar schön, am Sabbat irgendwo vielleicht in die Versammlungen zu gehen oder über Internet zuzuhören oder sich nachher am Sabbat Predigten anzuhören, aber so richtig ernst, so richtig kritisch in dem Leben des Einzelnen war das alles so gar nicht. Hier ist eine interessante Aussage von jemandem, auf den das zutraf. Ach, sagt er hier, wie konnte ich die Zucht hassen und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen? Vers 13, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Vers 14, ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen, inmitten der Versammlung und Gemeinde. Aber er hat dann doch noch zugehört. Letztendlich hat er doch noch den richtigen Weg gesehen und erkannt, wie wichtig es war, für ihn diesen Weg zu gehen, bevor es zu spät werden würde. Sprüche Kapitel 29 und in Vers 1. Sprüche 29 und Vers 1. Wer gegen alle Warnung halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben, ohne alle Hilfe. Nehmen wir das sehr, sehr ernst und sehr, sehr wörtlich. Gegen alle Warnung. Gott mag zu Ihnen 2-3 Mal in Ihrem Leben gesprochen haben. Sind Sie nach wie vor halsstarrig? Sind Sie nach wie vor unwillens, Gottes Weg zu gehen, überhaupt sich zu Gott zu kehren, auf ihn zu achten? Der wird plötzlich verderben, wie es heißt. Ohne alle Hilfe. Eine Parallelstelle in Sprüche 15 und in Vers 10. Den Weg verlassen bringt böse Züchtigung. Und wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben. Manche wollen nicht zurechtgewiesen werden. Manche wollen nicht hören, wo sie ihr Leben ändern müssen. Ob das jetzt in einem persönlichen Gespräch mit einem Prediger Gottes erfolgen sollte oder durch eine Predigt oder hier durch Worte in der Bibel, die man ja auch selbst lesen kann. Egal, woher die Warnung kommt, die Warnung Gottes, wenn man nicht darauf achtet, so heißt es hier, wird man plötzlich sterben. Wenn man auf die Rede von Elihu zurückblickt, im Buch Hiob, dann ist das sehr ernst zu nehmen. Die Aussage Gottes, dass er die Menschen warnen wird, gerade auch diejenigen, mit denen er umgeht. Und natürlich geht es auch um die letztendlich die gesamten Völkerschaften. Aber auch individuelle Personen werden angesprochen. Das heißt, er wird sie 2 oder 3 Mal warnen. Und dann wird das Buch geschlossen. Dann hat man das Ende des Kapitels erreicht. Das sollte man sehr wörtlich nehmen, denn auch die Zahl 3, auf die wir kurz eingehen werden jetzt, die hat sehr große Bedeutung. Auch die Zahl 2 und sogar auch die Zahl 4, auf die wir noch eingehen werden. In Matthäus Kapitel 12, da wird auch gezeigt, dass die Zahl 3 etwas andeuten kann, was Finalität hat, einen Abschluss darstellt. Und das ist wichtig in unserem Zusammenhang. Hat sie Gott 3-mal gewarnt in ihrem Leben, und zwar durch Ereignisse, die nicht so unbedeutend waren, sondern die sogar ihr Leben bedroht haben, sagen wir einmal. Dann sollte man sehr darauf achten, dass man nicht weiter seinen Weg geht, diesen falschen Weg. In Matthäus Kapitel 12, Vers 38. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Aber die hatten eine total falsche Einstellung. Nein, wir hatten gesehen, Gott gibt Warnungen, aber hier, die wollten ein Zeichen sehen, damit bewiesen werden konnte, dass er der Messias war. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. 3 Tage und 3 Nächte. Warum jetzt 3? Ist das jetzt alles so zufällig? Nein, das hatte schon eine Bedeutung. Bedeutung war, Christus würde 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein, tot im Grabe liegen, und dann würde er auferweckt werden von den Toten. Dann würde sein physisches Leben total ein Ende gehabt haben. Dann würde das neue Leben, die Auferstehung Jesu Christi, das Geistleben, wieder beginnen. Er war ja Gott gewesen, bevor er ein Mensch wurde. Aber dann hat er ja auf Erden gelebt. Auch so 33 plus Jahre. Interessant. Aber dieses Zeichen wird natürlich von den meisten Menschen auch heute abgelehnt, wie sie auch damals das Zeichen abgelehnt haben von Jona und heute das auch tun, dass Jona wirklich 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Seeungeheuers gewesen sein soll. Das ist doch alles nur so eine mystische Fabrikation. Und dann natürlich auch Christus. Es wird ja keineswegs geglaubt, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war. Denn von Freitagnachmittag bis Ostersonntag, wie es ja so schön heißt, sind ja keine 3 Tage und 3 Nächte. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Und diese Broschüre beschreibt klar und deutlich, dass Jesus Christus 3 Nächte und 3 Tage im Grabe war, tot im Grabe war. Und er ist keineswegs an einem Freitag gekreuzigt worden und ist auch nicht am Sonntagmorgen auferstanden. Aber er ist gekreuzigt worden. Er war 3 Tage und 3 Nächte im Grabe und er ist dann auch nach diesen 3 Tagen und 3 Nächten auferstanden. Und diese Broschüre zeigt auch anhand von archäologischen Quellen, wann das gewesen ist. Aber das ist ein Zeichen, das Christus gab. Wir kennen alle die Vision von Petrus mit diesem Tuch von unreinen Tieren und wurde gesagt, steh auf und iss. Und da sagte Petrus, ich habe noch niemals in meinem Leben etwas Unreines gegessen. Und Gott sagte dann, ja, aber was Gott gereinigt hat, sollst du nicht unrein nennen. Aber es ging nicht darum, dass er jetzt auf einmal unreines Fleisch essen konnte. Das war nach wie vor verboten, das wusste Petrus auch. Es bezog sich auf etwas ganz anderes. Es bezog sich auf die Tatsache, dass er zu Cornelius geführt werden würde, um ihn dann letztendlich zu taufen. Einem Heiden, der von den Juden als unrein angesehen worden war. Und durch diese Vision wurde ihm deutlich, du sollst keinen Menschen unrein oder gemein nennen. Diese Vision erfolgte 3-mal und dann kamen 3 Männer, die dann Petrus zu Cornelius brachten. Hier wurde wiederum eine Finalität zum Ausdruck gebracht, nämlich die Idee, dass Menschen unrein seien, die hat endgültig jetzt aufzuhören. Die war auch nie in irgendeiner Form von Gott gelehrt worden, aber das hatten so die Menschen für sich herausgefunden, in Anführungszeichen. Wir lesen auch eine weitere interessante Stelle im Buch Apostelgeschichte, Kapitel 17, das auch wiederum etwas andeutet, was zeigt, dass 3 oder 3-mal sehr wohl eine sehr buchstäbliche Bedeutung haben kann, die eine Vollendung, eine Beendigung, eine Finalität andeuten kann. Wie ich sagte, wenn Gott 2 oder 3 Mal zu Ihnen gesprochen hat, durch eine Warnung, dann ist das eine gewisse Finalität. Dann heißt es entweder, du bereust jetzt oder nicht. Aber dann wirst du auch deine Konsequenzen tragen müssen. Apostelgeschichte 17 und Vers 1. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, da kamen sie nach Thessalonik. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an 3 Sabbaten aus der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar. Der Christus musste leiden und auferstehen von den Toten. Und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten vom Marktplatz einige üble Männer, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Was ist die Konsequenz in Vers 10? Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Schauen Sie, die Verkündigung zu den Juden da in Thessalonik, die war vorbei. Die haben durch ihr Verhalten gezeigt, nachdem sie 3 Sabbate lang die Wahrheit gehört hatten, dass sie die nicht hören wollten. Die haben dann auf sehr aggressive Weise reagiert. Damit war eine Vollendung in ihrem Leben dann zunächst einmal eingetreten. An anderen Stellen sagt Paulus auch, wir haben euch die Wahrheit verkündigt, jetzt wenden wir uns den Griechen zu. Und das hat natürlich dann die Juden der damaligen Zeit ganz besonders erregt. Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20. Und da lesen wir eine Warnung, eine Ermahnung, die damals Paulus auch den Ältesten der Gemeinde in Ephesus gab. Und schauen Sie, wie auch hier wiederum das Wort 3 eine sehr große Bedeutung hat. Nun fangen wir mit Vers 22 an, in dem Zusammenhang zu sehen. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnet wird. Nur dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende. Es sollte heißen, meinen Lauf mit Freuden vollende, wie die Lutherbibel 2009 ergänzt. Und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen des Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und in der Hesekiel-Stelle, die wir eben gelesen haben, in Kapitel 33, heißt es dann aber auch, wenn der Wächter sich weigert, das Volk zu warnen, dann wird das Blut des Volkes auf sein Haupt kommen. Paulus hat sich nicht geweigert, das volle Evangelium, den vollen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und wir in Gottes Kirche dürfen das auch nicht heute tun. Wir müssen den vollen Ratschluss verkündigen, die volle Wahrheit predigen, so wie wir sie verstehen, so wie Gott sie uns offenbart. Und wir dürfen uns nicht von den Konsequenzen scheuen, was immer die Konsequenzen auch sein mögen. Und das ist natürlich eine Anforderung und Aufforderung an die Predigerschaft, dies zu tun. Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen oder zu Ältesten, wäre eine bessere Übersetzung, zu weiden, zu führen, zu leiten, die Gemeinde Gottes, die ihr durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Und ich werde in Kürze eine Predigt geben, wo ich einmal noch auf die Vergangenheit eingehen werde und zu zeigen, wie damals reißende Wölfe in Gottes Kirche kamen und wie das alles gelaufen ist. Und ich habe das damals alles sehr genau für mich selbst dokumentiert auf eine vielleicht ungewöhnliche Weise. Das werde ich Ihnen dann demnächst einmal zu Gehör bringen. Das war damals bei Paulus bereits schon der Fall. Und er wusste das auch. Vers 30. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Vers 31. Darum seid wachsam. Wachet. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Wachet und betet, dass ihr würdig erfunden werdet, dem kommenden Unglück zu entgehen. Wachet, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wen er verschlingen kann. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Tag und Nacht, nicht abgelassen habe, einen jeden unter euch mit Tränen zu ermahnen. Man könnte sagen, zu warnen, darauf hinzuweisen, dass diese Dinge geschehen werden. Er hatte ihnen damals diese Warnung mitgeteilt. Das tun wir heute auch. Das tut Gott auch ganz besonders. Gott verkündigt sehr schlimme und schwere und sehr weitreichende Strafen gegen verschiedene moderne Nationen. Und interessant ist, wie er diese Strafen begründet, wenn man das so sagen will. Schauen wir uns einmal kurz das Buch Amos an. Amos, und die ersten beiden Kapitel. Nun, ich möchte jetzt nicht die Zeit nehmen, diese ganzen Kapitel jetzt zu lesen im Einzelnen, aber wir können ein paar Auszüge hier uns zu Gehör bringen lassen, die uns zeigen, was Gott so denkt. Und er hat das ja dem Amos auch gegenüber offenbart. Amos, Kapitel 1 und Vers 3. So spricht der Herr, um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Damaskus will ich es nicht zurücknehmen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben und so weiter und so fort. Und ich will dann meine Strafe über sie bringen. Vers 6. So spricht der Herr, um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Gaza will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edom ausgeliefert haben. Vers 9. So spricht der Herr, um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Tyros will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben, sondern ich will Feuer in die Mauern von Tyros schicken. Das soll seine Paläste verzehren. Vers 11. So spricht der Herr, um der drei, ja, der vier Frevel willen derer von Edom, wir wissen heute Edom, die moderne Türkei, will ich es nicht zurücknehmen, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort wüteten in ihrem Zorn und an ihrem Grimm ewig festhielten. Sondern ich will Feuer schicken nach Teman, das soll die Paläste von Bosra verzehren. Vers 13. So spricht der Herr, um der drei, ja, der vier Frevel willen derer von Ammon will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. Kapitel 2 und Vers 1. So spricht der Herr, um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Moab, will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Gebeine der Könige von Edom verbrannt haben zu Kalk, sondern ich will Feuer schicken nach Moab. Vers 4. So spricht der Herr. Um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Juda will ich es nicht zurücknehmen, weil sie des Herrn Gesetz verachteten und seine Ordnungen nicht hielten und sich von ihren Lügengötzen verführen ließen, denen ihre Väter nachgefolgt sind, sondern ich will Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste von Jerusalem verzehren. Denken wir daran, das ist eine Prophezeiung für die Zukunft, für uns heute. Vers 6. Und so spricht der Herr um der drei, ja der vier Frevel willen derer von Israel. Hier wird das moderne Haus von Israel angesprochen. Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, auch gewisse Völkerschichten in Südafrika, in Zimbabwe. Um drei, ja der vier Frevel willen derer von Israel will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Unschuldigen um Geld und die Armen um ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, und meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und bei allen Altären strecken sie sich aus auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Geld der Bestraften im Hause ihres Gottes. Und so weiter und so fort. Es geht hier um drei oder vier Verschuldungen. Und Gott sagt hier, genug ist genug. Jetzt werde ich eingreifen. Wir hatten früher schon gesehen, im Laufe der Predigt, dass dieser Feigenbaum 3 Jahre dastand, ohne Frucht zu bringen. Aber dann wurde ihm noch ein 4. Jahr gewährt. Hier wird auch von 3 oder 4 Verfehlungen gesprochen. Nun, 4 ist eine sehr interessante Zahl, weil sie Gottes Offenbarung beschreiben kann. Ich möchte kurz dies noch einmal andeuten hier in 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 16. Also aufgrund von Gottes Gnade kann es sein, dass selbst wenn er 3-mal einen Menschen gewarnt hat, er es sogar noch ein 4. Mal tun könnte. Aber wie gesagt, keine Garantie, kein Versprechen hier. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man sagt, ach, jetzt hat man 3-mal eine lebensbedrohende Warnung erhalten in seinem Leben, man kann ruhig noch weiter sündigen, ich krieg dann noch eine. Das wäre eine sehr gefährliche Idee. Aber gleichwohl, in 2. Timotheus Kapitel 3 und in Vers 16. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre. Hier, das ist die Warnung in der Schrift. Die ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wiederum 4 Punkte hier werden angeführt. Lehre, Zurechtweisung, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Vers 17. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Und zu allem guten Werk geschickt. Der soll also das Richtige tun. Der soll nicht sich abwenden von Gott, wenn er diese Warnungen liest, diese Zurechtweisungen, sondern er soll sich daran halten, damit er eben sich bessert. Wir lesen auch von 4 Tieren im Buch Daniel, die kommen würden auf die Erde. Gott offenbart dies, diese 4 Reiche. Das Babylonische Reich, das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich und dann das Römische Reich, was das letzte Reich sein würde. Es würde allerdings sich 10-mal erneuern und wiederhergestellt werden. Aber es gleichwohl geht es um 4 Tiere. Man sieht hier wiederum Gottes Offenbarung. Man sieht Gottes Offenbarung in den 4 Reitern der Apokalypse. Die würden auf diese Erde kommen und großen Schaden anrichten. Gott warnt auch insoweit, wie auch die Tiere im Buch Daniel eine Warnung darstellen sollen. Man soll sich dessen bewusst sein, dass hier diese Erde von Satan beherrscht, durch wilde Tiere sozusagen regieren. Oder dass diese Erde regiert wird auf diese Weise. Und dann würden 4 Prophetinnen namentlich genannt im Alten Testament. 4 Prophetinnen. Und zwar Miriam, Deborah, Hulda und Noadja. Es gab zwar auch andere Prophetinnen, aber die werden nicht namentlich erwähnt. Also das zeigt schon, dass das die Zahl 4 eine Bedeutung hat. Und wenn hier von 3 oder 4 Verschuldungen die Rede ist, wenn davon die Rede ist, dass der Feigenbaum 3 Jahre stand, aber vielleicht noch ein 4. Jahr, um zu sehen, ob da vielleicht doch noch Frucht kommt, hat auch dies eine Bedeutung. Aber kehren wir zu der Zahl 3 zurück, die eben sehr wesentlich ist. Als Daniel, oder vielmehr David, als David die Armeen zählte in seinem Lande, offensichtlich mit dem Hintergedanken, entweder Krieg zu führen gegen seine Feinde, oder um zu sehen, wie stark er war, dass falls er angegriffen werden würde, dann könnte er sich dementsprechend verteidigen. Was immer die Motivation war, sie war falsch. Dass er die Menschen gezählt hat, um zu sehen, wie groß seine Armee war, war falsch. Und Gott war sehr erbost und sehr zornig darüber. Und dann kam ein Prophet von Gott geschickt und hat Daniel, oder vielmehr David, drei Arten von Bestrafung angeboten und gesagt, okay, du sollst jetzt wählen, welche dieser drei Bestrafungen willst du für diese Sünde über dich bringen. Es waren nicht 5, 6, 10 verschiedene Arten von Bestrafung, es waren interessanterweise wiederum 3. Und dann eine weitere Stelle. Wiederum, es geht hier um die Zahl 3, die eben Finalität andeuten kann. 2. Korinther 12. Paulus war offensichtlich von etwas erkrankt. Es gibt da Spekulationen, was die Erkrankung war. Spielt in unserem Zusammenhang jetzt keine große Rolle. Es war aber eine sehr ernste Erkrankung, mit der er aber leben musste. Es war keine Erkrankung, die zu seinem Tode geführt hat, aber es war schon eine sehr ernste Erkrankung. In 2. Korinther Kapitel 12, da sagt er, seinetwegen, in Vers 8, 2. Korinther 12 in Vers 8, seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. In diesem Falle war es sogar scheinbar eine Erkrankung, die sogar durch einen Dämon erzeugt wurde. Nicht, dass jetzt irgendwo Paulus von einem Dämon beherrscht worden wäre. Das ist keineswegs der Fall. Aber manchmal ist es ja so, und Gott lässt das zu, dass wir sogar durch das Wirken von Dämonen erkranken können. Wiederum, wir müssen hier einen Unterschied, eine Unterscheidung treffen. Es geht ja in keinster Weise um irgendwelche Besessenheit oder dergleichen. Das nicht. Aber Paulus hat hier schon erkannt, das war nicht nur so irgendwie in Anführungszeichen zufällig. Nein, da war der Satan dahinter wiederum, der ja sehr viel auch bewirkt hat damals in Gottes Kirche, wie das in der letzten Predigt zum Ausdruck kam, immer und immer wieder versucht hat, uns zu zerstören, damals wie heute. Und er sagt, ich habe Gott 3-mal gebeten, dass er diese Erkrankung letztlich von mir nimmt. Aber Vers 9, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Oder wie es auch übersetzt werden kann, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus hat das akzeptiert, hat gesagt, okay, ich werde mit dieser Krankheit dann weiter umgehen und leben müssen. Und er sagt, ja, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Denn er schaute auf seine eigene Schwäche und wusste, Gott ist da, der ihm Kraft und Stärke gibt. Es geht mir hier darum, 3-mal geschah dies. Nun, das Wort 2 ist auch sehr wichtig. Wir hatten gelesen, Elihu sagte, das tut Gott 2 oder 3-mal mit Menschen, die er warnen will. 2 steht vielfach für Einigkeit. Also diese 2 Warnungen, die sind an sie einig, insoweit, dass sie beide auf das Gleiche hindeuten. Diese Einigkeit könnte man zum Beispiel in Matthäus Kapitel 22 erkennen. Matthäus 22 und Vers 40. Matthäus 22 und Vers 40. Er sagt, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und er spricht hier zunächst einmal Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das Höchste und das erste Gebot und dann Vers 39 und das sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er diesen beiden Geboten. Diese beiden Gebote fassen nämlich die 10 Gebote zusammen und die 10 Gebote werden dann natürlich noch erweitert durch die Satzungen und Rechtsvorschriften, die erklären, wie man sie hält. Die ersten 4 Gebote beschreiben unsere Liebe zu Gott, unsere Ehrfurcht Gott gegenüber. Die letzten 6 Gebote beschreiben unsere Liebe zum Nächsten. 2, die das Gleiche zum Ausdruck bringen, an diesen beiden Geboten. Die sind gleich wichtig. Da hängen alle anderen Gesetze und alles das, was die Propheten gesagt haben über Liebe. Hebräer Kapitel 4 und Vers 12 gibt es eine weitere Stelle im Hinblick auf die Zahl 2, die Einigkeit, sagen wir einmal, erklären soll. Hebräer 4 und Vers 2, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein. Eine zweimalige Packung hier, Seele und Geist und dann Mark und Bein, zusammengefasst wiederum 4. Und es ist auch ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, wiederum auch 2 Ausdrücke hier. Es zeigt hier also eine gewisse Einigkeit. Wenn ich von diesen beiden Warnungen spreche, die Gott einem bringt, die deuten auf das Gleiche hin, nämlich schwere Probleme und vorzeitigen Tod. Sie können aber auch diese Zahlen 2, diese Zahlen können, wenn sie angegeben werden, auch einen Kontrast darstellen. Auch einen Kontrast, und es ist auch sehr wichtig, in Matthäus Kapitel 7, Vers 24, denn der Kontrast ist der. Hier wird die Warnung gegeben, entweder ihr folgt Gott oder ihr folgt ihm nicht. Matthäus 7, Vers 24 wird eine solche interessante Situation dargestellt. Matthäus 7 und Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört, wer meine Warnung beachtet und tut sie, handelt danach, ändert sich, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer aber diese meine Rede hört, wer jetzt diese Predigt zum Beispiel hört, wer diese Warnung in der Bibel hört, wer Predigt in der Vergangenheit gehört hat und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein. Sein Fall war groß. Dann wurde der Mensch ohne alle Hilfe plötzlich vernichtet. Das ist dieser Gegensatz. Wir sprachen hier eben vom Buch Amos. Sie können das nachher in Amos Kapitel 3 und Vers 3 nachlesen, wo es heißt, wir können zwei miteinander wandeln und wandern und zusammenarbeiten, es sei denn, sie sind sich einig. Sie haben die gleiche Motivation, die gleiche Zielgerichtetheit. Gott warnt zweimal, sagen wir mal. Und wenn man nicht hört, wie kann man dann weiterhin noch mit Gott wandeln wollen oder überhaupt zu Gott kommen? Es gibt auch interessante Aussagen über Salomo. Der war der weiseste Mann auf Erden. Natürlich nicht im Hinblick auf Jesus Christus, der war viel weiser als er, aber es geht ja hier um einen, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Christus war zwar auch ein normaler Mensch, er war Fleisch und Blut, aber er war nun halt eben Gott gewesen, der zu Fleisch und Blut wurde. Aber über Salomo wird auch etwas Interessantes gesagt, in 1. Könige 11 und Vers 9. Denn seine Weisheit, diese Weisheit, die er hatte, die hielt ihn keineswegs davon ab, schwer zu sündigen. Und deswegen sagt uns Gott auch, wer meint, er stehe, wer weiß es in seinen eigenen Augen, der soll zusehen, dass er nicht fällt. 1. Könige 11, fangen wir mit Vers 7 an. Oder Vers 6 vielleicht sogar noch. 1. Könige 11 und Vers 6. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn, wie sein Vater David. Und damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem greulichen Götzen der Moabiter auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Vers 9. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Zweimal hatte Salomo die Warnung erhalten. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Und jetzt kommt eine sehr schlimme Konsequenz für ihn. Vers 11. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, wie ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Es würde zwar nicht zu Lebzeiten von Salomo erfolgen, aber jetzt war eine Prophezeiung in Gang gesetzt worden, die war auch nicht mehr rückgängig zu machen. Aufgrund von Salomos Sünde, seinem falschen Lebensweg, wenngleich er zweimal von Gott gewarnt worden war, dies nicht zu tun. Nun, er hat, wie wir hoffen, zu Ende seines Lebens bereut, man kann das aus Prediger entnehmen, wo er am Schluss doch gewisse Dinge aussagt, die man nicht unbedingt sagen würde, wenn man die unvergebbare Sünde begangen hätte. Aber was für einen schlimmen und schrecklichen Lebensweg hat Salomo dann durchmachen müssen? Er spricht hier über die Vergänglichkeit und die Nutzlosigkeit im Buch Prediger, wo er aufgrund seiner eigenen Weisheit Dinge versuchen wollte, an den Tag zu bringen. Und alles das war für ihn nutzlos, ein Haschen nach Wind. Das war es auch, weil er sich von Gott abgekehrt hatte. Wiederum Warnungen, die wir nicht ignorieren sollten. Wenn es um die Zahl 2 geht, schauen wir uns auch Hebräer Kapitel 10 einmal kurz an. Hebräer 10 und Vers 28. Wenn jemand das Gesetz des Mose missachtet, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Wiederum hier diese Finalität wird zum Ausdruck gebracht. Zwei oder drei Zeugen. Vers 29, eine wie viel härtere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde, und den Geist der Gnade schmäht. Auch hier haben Sie gesehen, drei Komponenten werden hier aufgeführt. Vers 26 hatte dies in folgender Weise zum Ausdruck gebracht, zunächst einmal als Einführung, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, Vers 27, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Es geht hier um die zwei oder drei Zeugen im Alten Testament, die dazu gedient haben, wenn die vorlagen, dass man gerade auch bei schweren Verbrechen dem Tode überliefert wurde. Man brauchte für die Todesstrafe, für ein Verbrechen, das der Todesstrafe unterlag, zwei oder drei Zeugen. Die mussten dies zum Ausdruck bringen, sonst konnte man nicht handeln. Aber Paulus bezieht sich das hier auf Ereignisse im Neuen Testament. 1. Timotheus, Kapitel 5. 1. Timotheus, Kapitel 5, das sollte für uns heute auch wichtig sein zu begreifen. 1. Timotheus 5, und lesen wir einmal Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Also wenn jemand zu mir kommt und da eine Klage einreichen will gegen einen Ältesten, einen ordinierten Ältesten, dann muss ich diese Stelle anwenden und sagen, okay, ich brauche aber wenigstens zwei oder drei Zeugen, die das bestätigen können. Für einen Zeugen alleine reicht es nicht aus. Das sind Sicherheitsvorschriften und Vorkehrungen, die Gott hier in seiner Bibel ganz klar und deutlich offenbart hat. Und dann auch in 2. Korinther Kapitel 13. 2. Korinther Kapitel 13. In Vers 1, eine sehr ernstzunehmende Warnung, auch in unserem Zusammenhang. Und Sie können nachher auch noch Johannes Kapitel 8 und Vers 17 lesen, wo Christus sagt, auf zweier Zeugen Aussage hin soll etwas bestätigt sein. Auch hier werden zwei Zeugen dann erwähnt. Hier in diesem Falle geht es um drei Zeugen, also zwei oder drei. Gott spricht zu Ihnen zwei oder dreimal, um Sie vor Schrecklichem zu warnen. Durch Ereignisse, die vielleicht sogar den Tod herbeiführen könnten, vielleicht sogar auch den Tod herbeigeführt hätten, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Aber wie oft meinen Sie, greift er ein? 2. Korinther 13, Vers 1. Zum dritten Male komme ich zu euch. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, wie bei meinem zweiten Besuch, so auch nun aus der Ferne, denen, die zuvor gesündigt haben und den anderen allen. Wenn ich abermals komme, dann will ich niemanden schonen. Ihr verlangt ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern ist mächtig unter euch. Denn wenn er auch gekreuzigt wurde in Schwachheit, so lebt er doch aus Gottes Kraft. Und wenn wir auch schwach sind in ihm, so werden wir doch mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja nicht bewährt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unbewährt sind. Wir bitten aber Gott, dass ihr nichts Böses tut. Warnungen werden hier von Paulus ausgesprochen. Zwei, dreimal, sagt er, bin ich zu euch gekommen. Nicht damit wir als bewährt angesehen werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir wie die sind, die nicht bewährt sind. Also mit anderen Worten, er spricht hier ironisch. Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. Wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Wir beten auch dafür, dass ihr vollkommen werdet. Deshalb schreibe ich auch dies aus der Ferne, damit ich nicht, wenn ich anwesend bin, Strenge gebrauchen muss, nach der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zu erbauen und nicht zu zerstören. Vers 11, zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Und so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Schauen Sie, mit diesen Worten möchte ich auch schließen. Lassen Sie, wer immer Sie auch sein mögen, sich ermahnen. Achten Sie auf die Warnungen, die Gott Ihnen in Ihrem Leben gegeben haben mag. Vielleicht gibt er Ihnen eine Warnung gerade auch jetzt. Vielleicht in Ihrem jetzigen Zustand. Wenn jemand die Wahrheit kennt oder von der Wahrheit genug kennt, um das Richtige zu leben und das Falsche ablehnen zu können. Und er hat 2 oder 3 Warnungen von Gott erhalten, durch sehr ernste Situationen, vielleicht Situationen, die sein Leben bedroht haben. Vielleicht ist sogar jemand gestorben, musste zum Leben zurückgebracht werden durch künstliche Beatmung und dergleichen. Hat es ja alles gegeben. Dann sollte man das sehr ernst nehmen. Dann sollte man das sehr ernst nehmen, denn wenn man immer noch nicht bekennt, dass man bereuen muss, dass man gesündigt hat, dass man sich bekehren muss, wenn man immer noch weiter seinen Weg geht, den Weg der Sünde, den Weg der Begierde, dann kann es sehr wohl sein, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch Gott abwendet, dass Gott sich von uns abwendet und sagt, okay, genug ist genug, die Warnungen sind erteilt worden, 3 Jahre habe ich gewartet, okay, ich gebe ihm vielleicht sogar noch eine weitere Chance, aber letztendlich ist der Zeitpunkt erlangt, wo es keine weitere Chance mehr geben wird. Wenn das alles auf Sie zutrifft, dann sollten Sie sich mit ganzem Herzen an Gott wenden. Mit Gebet, mit Fasten und mit der Erkenntnis, dass Gott ja nicht Ihr Böses will, sondern Ihr Gutes. Gott will ja, dass Sie das ewige Leben sogar letztendlich erlangen, aber auch physisch am Leben bleiben. Er hat ja keine Freude daran, dass Sie sterben. Er will, dass Sie sich umkehren und am Leben bleiben. Tun Sie das, damit Sie wirklich weiter leben können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.